Ein kurzer Hinweis, bevor die Folge startet. In den ersten 1-2 Minuten klingt meine Stimme so ein bisschen angeschlagen, aber das wird auf jeden Fall besser. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Eines der Megathemen im Zusammenhang mit KI ist natürlich immer das Thema KI und die Zukunft der Arbeit. Das heißt, wie beeinflusst KI eigentlich unsere Jobs heute und morgen? Und da gibt es ja immer tausende von Headlines, die einem immer so begegnen. Manche sehr positiv, dass wir eben sehen, was der positive Impact ist. Manche eben auch so ein bisschen negativ und furchteinflößend, dass man eben sieht, oh, Moment mal, schon wieder 10.000 Jobs verschwunden. All diese Headlines und Themen jetzt in einer Podcast-Folge zu machen, wäre zu viel. Deshalb machen wir es jetzt so, dass wir immer wieder Folgen zu dem Thema haben werden und uns einfach immer so 3 Headlines oder 3 Thesen raussuchen, die eben zu dem Thema passen und die einfach diskutieren werden. Das heißt, ein bisschen kürzere Folgen. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, um eben dieses ganze Thema AI und Future of Work umfassend dann eben auch abzubilden. Und heute machen wir den Anfang mit dem Thema KI in der Finanzbranche und im Investmentbanking. Da haben wir uns ein paar spannende Headlines eben rausgesucht rund um Goldman Sachs und JP Morgan. Und das wollen wir jetzt gemeinsam besprechen. Und da ist wieder meine Schwester Tumay mit am Start. Hey Tumay.
Hey Theo. Ja, erstmal zur Einordnung. Also Investmentbanking. Sind das diese Typen, die man früher vor der Digitalisierung immer in Filmen gesehen hat, wie sie an der Wall Street mit diesen Zetteln rumgewedelt haben? Oder was hat es damit auf sich, das Investmentbanking?
Also es gibt ja erstmal ganz viele Banken und die Investmentbanken sind davon eigentlich für die meisten die spannendsten. Also weil die halt die anspruchsvollsten Tätigkeiten machen und weil man da auch am meisten Geld verdienen kann. Ja, das heißt, wenn wir über Investmentbanking sprechen, dann sprechen wir natürlich jetzt nicht über die Sparkasse, sondern jetzt über Goldman Sachs oder JP Morgan zum Beispiel. Obwohl man bei Wall Street natürlich immer an Aktienhandel oder sowas denkt, ist das natürlich schon ganz, ganz lange automatisiert, auch schon vor KI. Und unter Investmentbanking versteht man eigentlich eher Dienstleistungen. Also Dienstleistungen wie, ich bringe jetzt eine Firma an die Börse, also IPOs. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Reddit vor einem Jahr gesagt hat, wir wollen an die Börse gehen, dann brauchen sie eben einen Dienstleister, der ihnen eben dabei hilft, zu strukturieren, okay, wie viele Aktien kommen jetzt eigentlich zu welchem Kurs jetzt an die Börse. Und das andere große Thema von Investmentbanken sind dann eben Mergers und Acquisitions. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Meta vor ein paar Jahren gesagt hat, wir wollen jetzt WhatsApp kaufen oder Instagram, dann werden eben Investmentbanker auch beauftragt, um eben zu gucken, okay, Instagram kriegt jetzt irgendwie 1 Milliarde Dollar, aber davon so und so viel in Cash, so und so viel in Aktienoptionen. Das heißt, das Geschäft von Investmentbanken ist größtenteils eben ein Dienstleistungsgeschäft. Was bedeutet das? Dienstleistungen werden ja in der Regel von Menschen eben erbracht. Das heißt, es ist jetzt noch gar nicht so stark automatisiert. Du brauchst dann halt viele Leute. Und gerade im Investmentbanking ist ja das Spezielle, dass die Leute dort sehr, sehr gut qualifiziert sind und extrem viel Geld verdienen. Ja, also hast du ja mit die höchsten Einstiegsgehälter. Da kannst du nach wenigen Jahren Hunderttausende von Dollar eben verdienen. Für viele BWLer natürlich der absolute Traumjob, jetzt bei Goldman Sachs oder sowas zu arbeiten. Und dann ist jetzt eben das Spannende, dass diese Branche, in der wahnsinnig viel Geld zu verdienen ist, in der eben auch mit die Bestqualifizierten, wie auch immer man das definiert, Menschen dann eben arbeiten, dass die jetzt eben auch gerade schon sehr stark disrupted wird vom Thema KI.
Okay, also bevor wir jetzt eintauchen, wie KI diese Aufgaben übernehmen kann, würde ich vielleicht doch nochmal gerne wissen, was genau macht denn so ein Investmentbanker dann, also dieser Mensch? Ja, du sagtest, es ist eine Dienstleistung, es ist eher Beratung. Was machen diese hochbezahlten Investmentbanker eigentlich so den ganzen Tag?
Genau, du könntest eigentlich sagen, das ist eine Art von spezialisierter Unternehmensberatung, aber sozusagen für ganz spezielle Finanzcases. Da werden eben ganz viele Analysen gemacht. Du machst jetzt irgendwelche Marktstudien. Der Markt für Social Media wächst in den nächsten Jahren so und so, um einschätzen zu können, wie das Potenzial zum Beispiel für Reddit ist. Oder du machst eine Wettbewerbsanalyse, irgendwie Reddit versus Instagram versus Snapchat meinetwegen. Du versuchst eben Financial Models zu machen. Der Markt für KI-Chips, der wächst in den nächsten Jahren um so und so viel. Das heißt, in einer Welt vor KI sind es eben Menschen, die sehr viel Research betreiben, also ganz viele Informationen einholen, Reports lesen, auch selber Reports schreiben, das Ganze dann vielleicht in so ein Excel-Modell dann eben reinpacken und sagen, okay, gut, mit den und den Faktoren glauben wir, dass der Markt für KI-Chips irgendwie um 24% wachsen wird die nächsten 5 Jahre. Also sehr viele Recherchentätigkeiten, sehr zahlenlastig. Ehrlich gesagt aber auch ganz viele dumme Tätigkeiten. Also das wird jeder Investmentbanker auch bestätigen. Das ist zum Teil
Fleißarbeit, wo man sagt,
ganz viel Fleißarbeit. Die stellen dann vielleicht nur Leute ein, die in Harvard und Cambridge und Oxford und so weiter waren. Aber ehrlich gesagt könnten das auch viele von den Sachen auch jeder schlaue 18-jährige Abiturient oder Abiturientin machen, weil dann zum Teil schon viel auch so Copy und Paste ist. Ja, okay, wir müssen jetzt eine PowerPoint bauen. Und die PowerPoint muss immer gleich aussehen, dass da die Firmeninformationen drinstehen und dort der Markt oder sowas, ja. Oder wir müssen jetzt alles ins gleiche Format bringen. Und dann müssen die ja zum Teil bis 5 Uhr morgens arbeiten und 120 Stunden die Woche arbeiten. Aber nicht, weil sie 120 Stunden die Woche die Welt retten oder Krebs
heilen. Strategische Konzepte machen oder so, ja.
Ja, sondern zum Teil wirklich ganz, ganz, ganz dumme Sachen machen, ja. Das ist so ein bisschen der Deal, dass halt gerade diese Juniors halt viele von diesen Fleißarbeiten machen. Es zum Teil natürlich auch total viel Burnout gibt, weil du halt echt 100 Stunden die Woche zum Teil echt dumme Sachen machst. Aber dafür wirst du halt voll gut bezahlt. Vielleicht in den ersten Jahren noch gar nicht so krass, ja. Dann verdienst du vielleicht pro Stunde so gesehen auch gar nicht so viel mehr. Aber du hast halt die Chance, dann halt irgendwann 1 Million im Jahr zu verdienen oder sowas, ne? Und deshalb machen das halt die meisten auch. Mhm. Und es wäre ja an sich jetzt schon mal ganz gut, wenn jetzt KI ins Spiel kommt, ne? Also wir wollen ja nicht mal nur die negativen Seiten sehen, von wegen, ah, jetzt sind alle Jobs weg. Sonst wäre ja ganz gut, wenn Menschen jetzt eben nicht 100 Stunden die Woche arbeiten, sondern vielleicht nur 60. Und wenn die vielleicht nicht nur dumme Fleißarbeiten machen, sondern tatsächlich vielleicht schlaue Sachen. Und dann vielleicht auch die Kunden, die vielleicht diese Dienstleistung einkaufen von Goldman Sachs, dann vielleicht nicht, keine Ahnung, 50 Millionen dafür zahlen müssen, sondern vielleicht nur 10 Millionen. Weil dann eben nicht so viel Manpower investiert werden muss.
Ja, und da kommen wir ja auch schon zu unserer ersten Headline, nämlich Goldman Sachs, du hast es schon erwähnt, der CEO hat jetzt prognostiziert oder eine Bemerkung fallen lassen, dass bis zu 95% dieser Tätigkeiten, die wir gerade beschrieben haben, von KI übernommen werden kann. Das, was Investmentbanker normalerweise machen. Also du hast ja auch gerade schon beschrieben, es ist ja auch sehr viel Recherchearbeit. Das hat man früher vielleicht telefonisch sogar einholen müssen oder warten, bis irgendwelche Geschäftsberichte kommen, um Marktanalysen zu machen, Leute kennen, keine Ahnung. Also allein schon, dass es Internet gibt, hat ja diese Recherchearbeit enorm beschleunigt. Und wenn du jetzt KI-Agenten losschicken kannst, um dir das auch noch zusammenzufassen und vernünftig darzustellen, kategorisieren und so weiter, dann ist das ja klar, dass das etwas ist, was stark automatisiert werden kann.
Genau, also in diesem Fall hat der Goldman Sachs CEO einen ganz bestimmten Vorgang beschrieben. Also ich war nie Investmentbanker, ja, von daher kann ich es jetzt auch nicht im Detail erklären.
Aber du kennst Investmentbanker.
Ich kenne davon einige, die tatsächlich diese 100 Stunden die Woche gearbeitet haben. Es geht darum, dass es sogenannte S1-Filings gibt. Also S1 ist einfach so ein Dokument quasi, was du bei der Börsenaufsicht, glaube ich, einreichen musst, wenn eine Firma an die Börse geht. Das heißt, das ist halt ganz klar strukturiert, wie so ein Ding aussehen soll. Da es da ja um sehr viel Geld geht, muss es natürlich auch alles sehr ordentlich gemacht werden. Ne? Da dürfen sich jetzt keine Fehler einschleichen oder so. Aber sehr, sehr viel Fleißarbeit auch. Und da sagt jetzt eben der Goldman Sachs CEO, okay, das ist ein Vorgang, der normalerweise von dem Team von 6 Personen gemacht wird. Und es kann halt schon mal 2-3 Wochen dauern, dass die das machen. Ne? Also so gesehen halt 6 Menschen, sagen wir mal 3 Wochen. Aber jetzt halt nicht so 9-to-5, sondern halt eher 6 Tage die Woche und eher halt so 15 Stunden am Tag. Da kommt einiges an Mannstunden so zusammen, was ja auch sehr viel Geld kosten würde. Und dann sagt der Goldman Sachs CEO, okay, ganz viel davon kannst du 95% jetzt durch KI gemacht werden. Für die letzten 5% brauchen wir natürlich immer noch Menschen, die sozusagen das Ganze auf Fehler prüfen, dem Ganzen den Feinstift dann eben verpassen und auch sicherstellen müssen, dass das Ganze dann eben auch natürlich Sinn macht. Zeigt aber auch, dass obwohl ja viele Menschen immer sagen, naja, ChatGPT, das ist irgendwie halluziniert zu viel und so und macht auch Fehler. Also ja, aber offenbar macht es ja eine hinreichend gute Arbeit, dass selbst auf dem höchsten Level bei einem Goldman Sachs, bei einem Börsenprospekt, erstmal 95% dadurch erledigt werden kann, was ja erst schon mal ein ziemlich krasses Statement auch ist.
Ja, und ich glaube tatsächlich die Fehlerquote von der KI, irgendwelche, keine Ahnung, wie viel Gigabyte von Tabellen richtig zu lesen und Kommastellen und sind auch genug Nullen dran oder zu viel oder zu wenig Nullen. Also ich meine, das macht ja wirklich auch schon einen großen Impact, ob da jetzt eine Null mehr oder weniger da steht. Ich glaube, die KI macht das wahrscheinlich jetzt nicht schlechter als Menschen, die total übermüdet 6 Tage die Woche, 15 Stunden am Tag da rumjetten und sich das anschauen. Also von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich glaube, was wichtig sein wird, ist, dass Menschen geschult sind, was sie diesem Tool auftragen. Also es müssen halt trotzdem immer noch die richtigen Fragen gestellt werden. Es muss trotzdem noch die richtige Strategie angewendet werden. Ja, also das Tool ist ja so gesehen sehr schnell, auf gewisse Art und Weise schlau und auf der anderen Seite halt auch trotzdem dumm. Also du musst ja trotzdem danach fragen, hey, mach eine Zielgruppenanalyse, mach eine Potenzialanalyse, mach es bitte in diesem und jenem Bereich oder in dieser und jener Branche, vergleiche diese Region mit jener Region. Das musst du ja trotzdem irgendwo noch lernen. Und letzten Endes ist ja ein ganz kleiner Teil, der immer menschlich bleiben wird, dieses sogenannte Gut-Feeling, also Intuition, dass man sagt, ich habe das Gefühl, hier könnte es sich lohnen. Und dann kannst du das aufgrund der Datenlage entscheiden, ja oder nein. Aber diese Entscheidungen, die bleiben dann trotzdem immer noch beim Menschen.
Wir haben ja jetzt dieses Goldman Sachs-Thema als Aufhänger genommen. Aber eigentlich könnte man sagen, okay, das geht ja hier nicht nur um Investmentbanking, sondern breiter um Professional Services. Und Professional Services ist auch wieder so ein super breiter Begriff. Aber da fällt im Wesentlichen auch sowas rein wie Unternehmensberatung, also McKinsey und Co. Und eben auch die Anwaltskanzleien. Für ganz, ganz viele auf der Welt ist natürlich absoluter Traumjob, im Investmentbanking zu arbeiten bei Goldman Sachs, bei BCG oder McKinsey in Unternehmensberatung oder bei so einer Top 5 Anwaltskanzlei. Und die zahlen einfach wahnsinnig viel Geld, haben die freie Auswahl wirklich an den, zumindest auf Papier, bestqualifizierten Menschen. Und du musst halt sehr, sehr viel arbeiten. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich war nie Investmentbanker, aber ich war ja zumindest mal auf Probe, mal Unternehmensberater. Und zwar habe ich ja während der Promotion ja bei der Boston Consulting Group, bei BCG, ja auch mein Praktikum gemacht. Und damals als junger Student war das ja auch so ein, ne, so eine Vorstellung von mir, hey cool, ich werde mal irgendwie Unternehmensberater, weil man kann viel Geld verdienen, cooles Prestige, bekannte Firmen und so weiter, ne, was man ja halt irgendwie auch vielleicht wichtig findet, wenn man irgendwie jung und naiv ist, ja. Und war ich natürlich damals irgendwie super stolz, dass ich natürlich auch dieses Praktikum bekommen habe, weil es halt auch nicht so einfach war, ja. Ich habe während dem Praktikum echt dumme Sachen gemacht.
Also und etwas, wofür man nicht unbedingt diesen High Potential braucht, der eigentlich auch ein Krebsmittel erfinden könnte mit seinen Noten und mit seinem Potenzial.
Ich habe da wahnsinnig dumme Sachen gemacht. Ich habe wahnsinnig lang gearbeitet, also zum Teil halt echt so bis 3 Uhr nachts oder sowas. Und ich habe diese wahnsinnig dumme Arbeit noch nicht mal besonders gut gemacht, ja. Also, was meine ich damit? Weil es halt zum Teil echt ganz doofe Rechercheaufgaben waren, ja, oder halt ganz viel mit Formatieren zu tun hatte, ja. Das heißt, da war jetzt gar nicht irgendwie so wichtig, ob ich jetzt irgendwie eine gute Intuition hatte irgendwie über den Markt oder die Strategie oder sonst was, sondern es wäre für mich viel, viel nützlicher gewesen, wenn ich 3 Shortcuts mehr in PowerPoint oder Excel gekonnt hätte oder sowas. Aber die kannte ich halt damals zufällig nicht. Von daher kannst du sagen, okay, gut, der Theo, der hat da 14 Stunden am Tag zum Teil echt dumme Sachen gemacht und die noch nicht mal besonders gut, weil er jetzt halt, keine Ahnung, dieses Formatieren nicht so besonders gut konnte oder sowas, ja. Bisschen überspitzt gesprochen, ja. Ich hoffe schon, dass ich da was halbwegs, bisschen was Sinnvolles gemacht habe. Aber es war halt inhaltlich nicht besonders befriedigend, ja. Also ganz, ganz klar. Wir haben ja sogar eine gemeinsame Freundin, die objektiv gesehen einfach eine der schlauesten Personen überhaupt ist. Also, ne, in Cambridge Physik studiert, dann wirklich so ein PhD noch, wirklich in Rocket Science ungefähr irgendwer. Also eigentlich eher eine Person, die vielleicht, keine Ahnung, so SpaceX oder sowas machen sollte. Die hat es dann auch aus verschiedenen Gründen in die Unternehmensberatung verschlagen. Die hat halt echt dumme Sachen dort gemacht irgendwie, ja. Und das soll jetzt gar nicht rein, um jetzt zu sagen, ja, irgendwie Unternehmensberatung ist dumm oder sowas, ja. Das soll einfach nur verdeutlichen, dass selbst in diesen sehr prestigeträchtigen Jobs zum Teil ja wirklich sehr, ja, repetitive Sachen dann eben gemacht werden, ja. Und ich glaube, wenn das halt bei Goldman Sachs und bei McKinsey der Fall ist, ist es sicherlich überall der Fall, in jedem DAX-Unternehmen, in jeder Verwaltung, in jedem Startup. Von daher auf der einen Seite natürlich im positiven Sinne sehr viel Potenzial, Menschen natürlich durch KI die Arbeit zu erleichtern. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, hey, Moment mal, wenn wir jetzt halt nicht mehr 6 Menschen brauchen, die 15 Stunden am Tag an so einem Ding arbeiten, was machen wir eigentlich mit den 6 Menschen? Also machen die 6 Menschen dann was anderes einfach? Oder brauchen wir nur noch einen Menschen, der gemeinsam mit KI meinetwegen diesen Goldman Sachs Börsenprospekt dann rausbringt?
Ja, aber ich finde das wirklich gar nicht so negativ. Also kriege ich da eher so eine Assoziation oder so ein Gefühl, als wäre das eine natürliche Fortsetzung davon, dass wir jetzt auch nicht mehr mit Schreibmaschinen herumtipseln. Ja, und mit Tippex da irgendwas verbessern und Papier wegschmeißen und das Dokument, das richtig ist, wird dann in irgendeinen Briefumschlag gesteckt und irgendwo hingebracht. Also da sind ja auch Jobs verloren gegangen, in Anführungsstrichen. Da müssen die Leute dann einfach irgendwas anderes machen und vermissen diese Aufgabe vielleicht auch nicht unbedingt. Weil jetzt gibt's Computer, es gibt Programme, es gibt E-Mail und jetzt gibt's eben KI-Analyse-Tools. Und hoffentlich machen diese ganzen, ja, 1er Abiturienten, die bereit sind, 15 Stunden am Tag zu arbeiten, vielleicht tatsächlich sowas wie Kinderherzchirurg oder Neurowissenschaftler oder irgendwas, was ja auch ihrem Potenzial entspricht. Und ehrlich gesagt, also weil du vorhin gesagt hast, gutes Prestige und so weiter, ich bin mir nicht mal sicher, ob Gen Z jetzt diese Art von Job jetzt so krass vermissen würde. Vielleicht gibt's sowieso Nachwuchsschwierigkeiten für diesen Lifestyle und dann wird das eben mit KI ersetzt. Auch eine Sichtweise.
Was ich halt spannend finde, ist, dass ich natürlich auch viel mit Unternehmen natürlich zusammenarbeite, wo es halt um das ganze Thema Upskilling geht und so, ne? Ich sehe das auch ja erstmal positiv, so wie du gerade eben gesagt hast. Naja, gut, wir schreiben ja auch nicht mehr mit der Schreibmaschine oder wir gehen ja auch nicht mehr in die Bibliothek zum Recherchieren, kaufen jetzt ja auch nicht irgendwie 100 Zeitungen und lesen die manuell durch, sondern kann das mit Internet und KI und so machen. Was ich auch immer super spannend finde, ist, dass mir dann gesagt wurde, naja, für viele Menschen ist es erstmal schwierig zu akzeptieren, dass eine KI ihren Job machen kann. Aber auf der anderen Seite kann ich es irgendwie auch schon verstehen, dass halt viele Leute vielleicht ja auch sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren, ja, oder vielleicht auch ein gewisses Selbstwertgefühl draus ziehen und so weiter, ja. Auch wenn sie sozusagen rational vielleicht wissen, natürlich kann die KI bessere Artikel schreiben als der Journalist oder sowas, ne? Dass es halt eine Sache ist, die sie erstmal so für sich nicht, also entweder intellektuell oder emotional nicht akzeptieren können, wollen. Und dass das ja vielleicht irgendwie, sagen wir mal, losgelöst von den, ich sag mal, faktischen Sachen, ja, also ob das, ne, also ob die KI das nicht wirklich besser machen kann oder nicht, dass das natürlich auch auf eine gewisse Ablehnung natürlich bei Menschen stoßen könnte und vielleicht auch zu einer gewissen Identitätskrise führt und vielleicht die Menschen auch gar nicht happy damit wären, in Zukunft, sagen wir mal, den ganzen Tag nur rumzuchillen und bedingungsloses Grundeinkommen zu konsumieren, was von Robotern erwirtschaftet wird. Wie siehst du dieses Thema sozusagen Arbeit, nicht nur sozusagen als nerviges Ding, um Geld zu verdienen, sondern so dieses Thema Identifikation, dass man dann tatsächlich vielleicht nicht akzeptieren möchte oder es so wie befremdlich ist, dass KI einen da vielleicht ersetzen möchte?
Also ich glaube, die Angst oder der Widerstand, der entsteht hauptsächlich aus der Sorge, ersetzt zu werden. Und wenn man den Menschen diese Sorge nehmen kann, indem man sagt, es ist jetzt eine Hilfe, um den Job, den ihr eh schon macht, einfach bequemer, schneller, besser machen zu können. Die KI nimmt euch genau die Aufgaben ab, die ihr sowieso nervig fandet. Und jetzt könnt ihr quasi höher qualitative Aufgaben machen, die eh schon euer Job sind, die euch aber mehr Spaß machen. Dann wäre das, glaube ich, so der richtige Ansatz, um hier diesen Wandel voranzutreiben. Also natürlich, KI ist jetzt schon eine disruptive Technologie, aber andererseits fließt sie auch so im Alltag jetzt gerade bei uns an der Uni so relativ organisch mit rein. Also wir installieren das jetzt gerade überall, es entstehen verschiedene Arbeitsgruppen, es kommt von oben strategisch, also aus der Top-Leitung. Es kommt aber auch von unten organisch mit irgendwelchen Arbeitsgruppen. Man probiert ein bisschen rum. Zum Beispiel jetzt bei mir in der Redaktion, schreibende Zunft. Ich habe auch immer gedacht so, oh mein Gott, jetzt kann ChatGPT viel bessere Texte machen als ich. Sind jetzt alle Schreibarbeiten obsolet? Aber überhaupt nicht. Also ich nutze es tatsächlich so, dass ich meine Gedanken reinhaue, die Themen, sag, sortier mir das mal vor, was wäre denn hier ein guter roter Faden? Ah nee, das gefällt mir noch nicht so richtig, schreib das nochmal um. Ja, diese Formulierung finde ich ein bisschen holprig, wie könnte man das noch sagen? Stimmt das alles faktisch und so weiter? Und dann kommt ein Text raus, den ich am Schluss aber trotzdem nochmal lese und hier und da noch einen Feinschliff mache, der dann definitiv meine persönliche Note hat. Und das ist schon eine extreme Arbeitserleichterung. Und ich fühle das eher als, nicht als Ersatz, sondern als extrem gutes Tool. Und ich glaube auch, dass Grafiker, Animateure und so weiter diese Tools sehr gerne benutzen werden, also die richtig gut sind. Und im Endeffekt ist es dann tatsächlich kein Ersatz für Menschen im besten Fall, sondern es ist eine Hybridlösung. Also du hast Leute, die KI benutzen, aber nicht überall nur KI. Also ich denke, es wird sich schon viel ändern und es wird vielleicht auch in manchen Branchen ganz anders laufen. In der einen Branche wird es anders laufen als in der anderen. Aber ich denke, das ist vielleicht ähnlich wie mit anderen Automatisierungen. Es sind die Leute ja jetzt nicht wirklich traurig darüber, dass sie nicht irgendwelche giftigen Chemiedämpfe einatmen müssen den ganzen Tag und an super gefährlichen Maschinen stehen und den ganzen Tag dieselbe Handbewegung machen.
Da stimme ich dir zu. Aus meiner Beobachtung aber, weil ich ja mit vielen Unternehmen zu tun habe, sehe ich aber, dass viele Menschen nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, diese Tools für sich zu nutzen. Also egal, wie benutzerfreundlich die sind, viele Leute werden diese Tools nicht für sich nutzen können. Ja, das ist dann natürlich dann schon problematisch, weil dann natürlich schon die Frage ist, okay, also die sind natürlich dann eben nicht so effizient. Ja, also na, ich bin ja Freund von diesen ganzen Geschichten und sehe das natürlich immer positiv und sehe das ganze Potenzial. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann hast du halt in der Belegschaft von 100 Personen wirst du halt 10 Leute haben, die das Ganze halt irgendwie total embracen und dadurch ganz, ganz, ganz tolle Arbeit machen. Dann wird's 60 Leute geben, die das vielleicht so ein bisschen benutzen. Genau, aber halt schon dadurch auch so ein bisschen effizienter werden. Also nicht dramatisch, aber halt so ein bisschen. Und dann wird's halt 20% geben, die das halt gar nicht nutzen, ja. Und wenn du jetzt nur 20% der Menschen hättest, die da nicht mitkommen, wäre das ja auch schon ein Drama. Also wie viele sind sozusagen dann so gesehen up to speed, was das Ganze angeht? Sind es dann 100? Wahrscheinlich nicht. Sind es halt irgendwie die 80, die das halt entweder sehr gut oder so ein bisschen können? Oder sind es eigentlich nur die Leute, die es irgendwie sehr gut können? Irgendwie, ja? Und ich finde es halt immer super schwierig für mich, dieses ganze Thema so Zukunft der Arbeit zu sortieren. Mhm. Weil auf der einen Seite bin ich super optimistisch und glaube, dass es uns als Gesellschaft sozusagen so insgesamt voranbringen kann. Und viele Einzelpersonen natürlich auch. Aber das ganz, ganz klar ist, dass ja viele Leute da auch so ein bisschen, sagt man immer, left behind sein werden. Also kannst schon ein bisschen was dagegen machen, aber es ist einfach ein Fakt, dass egal wie gut du das planst, egal wie du dich anstrengst, welche Incentives du gibst, welche Schulungen du gibst oder sowas, ein bestimmter Prozentsatz einfach überhaupt kein Interesse dran hat, sich da weiterzubilden.
Ja, also da hast du völlig recht. Das ist aber keine Sache der Technologie, sondern das ist einfach eine Sache der Change-Bereitschaft von Menschen in einem Unternehmen. Und da gibt's welche, das sind Early Adopter, es gibt welche, die sind auch einfach bis ins hohe Alter interessiert an neuen Entwicklungen, entwickeln sich weiter, entwickeln ganze ja Abteilungen weiter oder transformieren das gesamte Unternehmen. Und dann gibt's die, die sich wehren gegen jegliche Entwicklung oder gegen jeglichen Fortschritt. Und das ist einfach eine Aufgabe der Personalabteilung, diese Mitarbeiter im Unternehmen auch mitzunehmen. Kommen wir zu unserer nächsten Headline. 200.000 Jobs an der Wall Street könnten durch KI nicht ersetzt, sondern transformiert werden. Wie könnte das denn aussehen? Also wieder zurück an die Wall Street.
Also wir haben ja schon gerade eben über die Tätigkeiten gesprochen von diesen Investmentbankern, die ja zum Teil zu 95% durch KI übernommen werden können. Und wie gesagt, wir könnten das Ganze auch ein bisschen weiterfassen und eben auch noch Unternehmensberatung, aber auch Steuerberatung und Anwälte eben auch noch mit reinnehmen. Und eigentlich kannst du sagen, dass alles, was Recherchetätigkeiten sind, Texte verfassen, vielleicht auch Junior-Tätigkeiten, eigentlich durch KI ersetzt werden kann. Ja. Jetzt heißt es ja bei der Headline, nicht unbedingt 200.000 Jobs könnten verloren gehen, sondern transformiert werden. Transformiert hört sich ja schon mal besser an als verloren, weil es ja impliziert, dass es die noch gibt und die nur anders aussehen werden. Ich würde mal behaupten, dass 100% aller Knowledge-Worker-Jobs transformiert werden, ja, also sich verändern. Die Frage ist halt, wie viele dann auch tatsächlich verloren gehen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Trend zum Teil gerade für junge Leute problematisch sein könnte, denn das sind ja oftmals ja gerade die Juniors, die ja jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung haben und dann werden die ja auch im positiven Sinne ja quasi von erfahrenen Mitarbeiterinnen ja auch angeleitet und gesagt, hey, wir haben jetzt hier dieses Riesenprojekt. Du als Junior kannst natürlich nicht das Riesenprojekt überblicken. Du kannst jetzt auch nicht unbedingt vielleicht mit den Kunden sprechen oder sowas, weil du nicht Erfahrung dafür hast. Mach du doch mal bitte für mich diese Recherchetätigkeit, diese Analysetätigkeit. Mach mal diese PowerPoint, mach mal diese Excel-Analyse und so weiter und so fort. Und wenn jetzt das Ganze durch KI erledigt werden kann, heißt es auf der einen Seite, wir brauchen weniger Juniors und es gibt sozusagen auch nicht diesen Berufseinstieg für die Juniors, dass sie erstmal sozusagen an einfachen Tätigkeiten was lernen können, um dann später sozusagen darauf aufzubauen und dann eben Seniorer zu werden. Das heißt, du könntest jetzt auch andersrum sagen, okay, die Leute, die jetzt schon Senior sind, da könntest du jetzt auch sagen, hey, vielleicht haben die vorher ein Team von 10 Leuten gebraucht, die quasi so eine Art Support liefern. Und theoretisch könnten dieses Team jetzt auch alleine leiten, sag ich jetzt mal, mit ChatGPT und KI-Agenten und so. Auf der einen Seite kann man sagen, dass vielleicht die senioreren Mitarbeitenden vielleicht oftmals nicht so offen sind für KI und vielleicht die sozusagen durch KI eher stärker betroffen sind. Auf der anderen Seite übernimmt KI viele Aufgaben, die halt eher von juniorigen Leuten gemacht werden. Und von daher glaube ich, dass es da ja sich relativ viel verändern könnte.
Ja, also ich könnte mir das aber auch so vorstellen, man hat ja jetzt auch neue Arten der Zusammenarbeit. Also was du gerade beschrieben hast, die Seniors haben dann ihre 10, 20 Juniors gehabt, die ihnen die Daten zusammengesucht haben, PowerPoint-Präsentationen gemacht, vielleicht auch Fleißarbeit, irgendwelche Kundenlisten gescannt, zusammengefasst, wer hat jetzt wie viel Potenzial und so weiter und so fort. Und da das ja alles, wie wir schon gesagt haben, High Potentials sind, die diese Juniorenstellen auch bekommen haben, sind die bestimmt auch in der Lage, in neuen Arbeitsmodellen mit flachen Hierarchien, in agilen Teams Konzepte zu machen, konzeptionell zu arbeiten, strategisch zu arbeiten. Dazu sollten sie ja in der Lage sein. Und die sind dann mit diesen KI-Tools aufgewachsen. Und dann können die dann trotzdem den Seniors noch die entsprechenden Daten oder Konzepte liefern. Dann gibt's dann eben keine PowerPoint-Präsentation über Tumbe-Daten, sondern dann gibt's stattdessen 10 Konzepte für eine, keine Ahnung, Marktstrategie oder sowas. Und dann kann der Senior daraus entscheiden und sagen, hey, mein Gut-Feeling sagt, ich nehme jetzt aus diesen 10 richtig coolen Konzepten A, B, C oder jetzt machen wir eine Strategie für die nächsten 10, 20, 50 Jahre. Können wir schon vorstellen, dass das Jobs nicht ersetzt, sondern einfach verändert.
Genau, also gut wäre natürlich tatsächlich, wenn es dadurch auch mehr Kollaboration gibt. Ich kann es jetzt nochmal sozusagen die Analogie bringen, vielleicht auch aus der Unternehmensberatung. Da ist es oftmals so, dass quasi beim Projektleiter quasi die ganzen inhaltlichen Fäden zusammenlaufen. Aber im Prinzip der Projektleiter halt, ich sag mal, für 95% des Inhalts verantwortlich ist, ja. Und dieser Projektleiter, der verteilt halt Arbeitspakete und sagt halt so ein bisschen, okay, Arbeitsbiene 1, 2, 3, 4. Du machst jetzt diese 4 Workstreams, aber im Prinzip nur so als Zuarbeiter. Und ich mache am Ende den Honig. Also, nee, wahrscheinlich keine richtige Analogie. Aber im Prinzip haben diese 4 Menschen eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also die arbeiten zwar wahnsinnig viel, aber die liefern oftmals gar nicht so wirklich inhaltlichen Input, so gesehen, weil der Inhalt sozusagen jetzt nur von einer Stelle quasi vorgegeben wird. Diese Person hat ja auch nicht immer die richtige Antwort oder hat ja auch nicht immer die korrekte Perspektive auf alles. Aber in der Welt, sagen wir mal, vor KI, in der halt so total stressig ist und Deadline getrieben oder sowas. Da sind halt sozusagen die Juniors halt irgendwie super happy, dass sie erstmal ihr Arbeitspaket, ohne viel nachzudenken, erstmal erledigt bekommen und ihre PowerPoint formatiert bekommen und so weiter. Und haben dann auch, wenn sie die Fähigkeiten dazu haben, gar nicht so die Kapazität, um jetzt irgendwelche schlauen Sachen zu machen, oftmals. Und am Ende ist es Arbeitsprodukt dann ja vielleicht auch suboptimal. Also anstatt, dass du halt wie 10 schlaue Gehirne nutzt, du so gesehen ja nur ein Gehirn nutzt, also quasi von der Bienenkönigin, und die 9 kleinen Bienen oder so also Blüten sammeln helfen. Dann wäre es eigentlich besser, wenn 10 Leute dann auch mitdenken. Also ich glaube, dass Unternehmen das eben auch durchaus dann so positiv nutzen können, um halt noch mehr gedanklichen Austausch eben auch noch zu haben. Beziehungsweise, dass vielleicht auch gerade im Dienstleistungsgeschäft, da geht es ja auch sehr viel darum, mit den Kunden zu sprechen und die auch wirklich zu verstehen. Oftmals ist es halt so, dass ja in so Hierarchien es oftmals so ist, dass vielleicht doch nur der Projektleiter quasi das Gesicht zum Kunden ist und die anderen 9, sag ich mal, im Datenraum versteckt werden und halt nur diese Arbeitspaket erledigen sollen, ja. Und es wäre ja tatsächlich gut, wenn du jetzt nicht nur eine Person hast, die dem Kunden zuhören kann und verstehen kann, was der eigentlich haben möchte, sondern eben 10 Leute. Aber ich glaube, da müssen sich dann die Arbeitsweisen dann eben auch ändern in diesem Dienstleistergeschäft und dass dann der Value-Add von Dienstleistern in Zukunft eben noch mehr ist, halt tatsächlich mit anderen Menschen zu interagieren und eben nicht nur irgendwelche Sachen zusammenzusuchen und PowerPoint zu bauen.
Ja, also definitiv spannend, auch wie sich das soziale Miteinander ändern wird und was da auch an Change-Management betrieben werden muss durch KI. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Headline. JP Morgan schult jeden neuen Mitarbeiter in KI. Das hört sich jetzt erstmal so revolutionär an, aber im Prinzip könnte man auch sagen, du sagst ja immer, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Gut, wenn du jetzt halt keine E-Mail verschicken kannst, kannst du halt auch nicht arbeiten. Ist das jetzt einfach stinknormales Standard-Einstiegskriterium für die nächste Generation, dass man genauso wie man googeln können sollte oder einigermaßen mit Office umgehen, also ich kann nichts in Excel, muss ich mal dazu sagen, habe trotzdem einen Job, aber dass man einigermaßen mit gängigen KI-Tools umgehen sollte.
Genau, du hast ja gerade gesagt, du kannst kein Excel. Das Spannende ist ja, dass diese Investmentbanken, dass die ja nicht nur jetzt irgendwie BWLer einstellen, sondern die stellen ja eigentlich relativ breit ein. Also auch Leute, die Geisteswissenschaften studiert haben, die Politik studiert haben, die Physik studiert haben und so weiter. Das heißt, die müssen eigentlich erstmal gar keinen wirtschaftswissenschaftlichen Background haben. Wichtig ist halt nur, dass die Leute halt schlau sind, ja, und signalisieren, dass sie 100 Stunden die Woche arbeiten können. Und dann wird ihnen halt alles beigebracht. Heißt aber auch, dass die halt das ganze Thema Training sehr, sehr ernst nehmen. Und das heißt, wenn du halt in der Welt vor KI, also jetzt bei einer Investmentbank angefangen hast oder Unternehmensberatung und so, dann wirst du halt voll drauf gedrillt, dass du halt wirklich gut in Excel bist, dass du halt wirklich gut in PowerPoint bist, ja. Das heißt, dass alle da auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Das heißt, jeder von uns kann ja irgendwie Excel und PowerPoint benutzen, aber von 1 bis 10, würde ich mal behaupten, kann jetzt der normale Mensch, der in einem Konzern arbeitet, vielleicht Excel und PowerPoint 3 von 10 benutzen, ja. Und das Ziel halt quasi von diesen Banken und Beratungen ist halt, dass jeder irgendwie 8 von 10 benutzen kann oder 9 von 10. Das heißt, da wird sehr viel Aufwand investiert. Da gibt es auch hohe Anforderungen und es wird halt nichts dem Zufall überlassen. Wohingegen ich jetzt mal behaupten würde, in einem normalen Unternehmen oder DAX-Konzern, da kann es halt jeder so ein bisschen, ja, jeder behauptet, dass er es kann oder sie kann, aber eigentlich können sie es halt nicht so wirklich.
Und also ich kann es wirklich null von daher. Ja,
genau, und das finde ich aber ehrlich gesagt positiv, wenn halt Unternehmen sagen, hey, wir wollen eigentlich so einen gewissen Mindeststandard haben, halt, was gewisse Skills angeht. Genauso wie jetzt eben die Investmentbanken gesagt haben, hey, jeder muss super gut Excel und PowerPoint können, gibt's jetzt halt diese KI-Trainings, ja. Wie hoch dann der Anspruch ist und so weiter, weiß ich jetzt auch noch nicht genau, ne? Also, vieles von solchen Meldungen ist natürlich auch PR. Also, ist es wirklich das Tool-Training. Und da werden die vor so ein Video gehockt und dann gucken sich mal die 3 besten Prompts an für Finanzanalyse. Auch da gibt's natürlich Unterschiede. Das vermisse ich so ein bisschen bei vielen Unternehmen. Also ich arbeite ja mit vielen Unternehmen zusammen, was das Thema Upskilling angeht. Und ich finde es super gut, dass die das machen. Aber viele machen das jetzt nicht mit so einer krassen Dringlichkeit. Das heißt, die bieten das halt irgendwie ihren Mitarbeitenden an und sagen, hey, kann ich dich, mach das doch mal. Aber im Prinzip, sag ich mal, gleichberechtigt mit dem Rhetoriktraining, dem Verhandlungstraining und dem Microsoft Office Training. Aber da wird irgendwie nicht vermittelt, hey, das ist irgendwie mega wichtig. Jeder muss das können, ja. Und das wäre aus meiner Sicht schon der richtige Ansatz, zu sagen, hey, verpflichtend für alle. Und ihr müsst es alle richtig gut können. Also nicht nur so 2 von 10 gut können. Ja, ich kann mal so eine E-Mail schreiben mit ChatGPT. Sondern, okay, ich kann Datenanalyse machen. Ich kann irgendwie ganz viele Sachen damit machen. Ich kann programmieren und sowas damit. Von daher glaube ich, dass diese Professional Services Firmen da halt auch Vorreiter sind, was diese verpflichtenden Trainings angeht. Das sieht man auch bei anderen Companies zum Teil, Accenture und so weiter. Und ich glaube, es sollte Standard werden in allen Unternehmen. Aber ich glaube, die wenigsten machen das oder haben halt auch erkannt, dass es halt wirklich so wichtig ist, obwohl es ja eigentlich offensichtlich klingt.
Ja, wobei ich da eigentlich auch ganz zuversichtlich bin, weil ja gerade diese neue Technologie, also gerade KI, ist ja extrem niedrigschwellig. Also deswegen war ChatGPT ja auch so schnell, so erfolgreich. Es ist nun mal total schwer, Excel zu lernen und da werden Sachen verhauen und du, selbst wenn du es mal gelernt hast, ja, dann musst du da rumgucken und was gebe ich da für Formeln ein und dann verhaut es dir trotzdem die Tabelle. Also passiert mir sogar bei Word. Word macht bei mir, was es will. Und das ist bei ChatGPT eben nicht so. Und das ist bei den anderen KI-Tools auch nicht so. Du musst keine Syntax lernen. Du musst kein, ich sag jetzt mal irgendwas, HTML-Code lernen, um da zu sagen, hey, ich will jetzt da eine Überschrift und deswegen muss ich jetzt, was weiß ich was, da für Zeichen vorne und hinten dazu tun. Ja, du musst auch nicht irgendwelche 10 Dropdown-Menüs und so weiter. Du kannst einfach mit dem Ding reden, ganz normal reden. Ja, du kannst das Ding sogar fragen, was soll ich dich fragen, damit ich die beste Antwort bekomme. Es ist wirklich sehr einfach und das ist ja gerade das Charmante an dieser Geschichte, dass es Menschen wirklich unterstützen kann, weil es total zugänglich ist.
Sehe ich definitiv auch so. Also es ist halt wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Von daher sind die Einstiegsbarrieren eben nicht so hoch. Aber ich glaube, jeder in diesem Ökosystem könnte da noch einen besseren Job machen. Ja? Also ich glaube, die Unternehmen könnten den Mitarbeitenden noch bessere Tools anbieten, noch bessere Trainings anbieten. Und die Mitarbeitenden könnten da auch noch ein bisschen proaktiver sein, diese Tools halt auch wirklich zu nutzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da halt unterschiedliche Ansätze gibt. Und da die meisten, wie wir vorhin gesagt haben, jetzt nicht so super eigenmotiviert sind und nicht so Eigeninitiative zeigen, glaube ich, dass es das Richtige ist, dass die Unternehmen mehr oder weniger sanft kommunizieren, dass es halt absolute Pflicht ist. Ja. Und ich glaube, ne, also dieses Thema KI-Adoption ist halt super wichtig. Es ist einfach wichtig, dass Leute das tun können. Und ich glaube, das kann in einer Woche passieren, dass die Leute das wirklich für alles benutzen. Es kann auch 3 Jahre dauern oder nie passieren, ja. Und dann würde ich als Unternehmen einfach sagen, naja, wenn wir uns darüber einig sind, dass es halt wichtig ist, dann sollte ich doch lieber zusehen, dass ja, das halt irgendwie sehr, sehr schnell adopted wird und ich auch die entsprechenden Maßnahmen daneben mache. Ne? Wir werden öfter auch auf diese Themen wieder zurückkommen. Ne? Das ist ja wie sehr fluide. Man kann jetzt auch noch kein definitives Bild kennen. Es kann auch sein, dass sich dieses Ganze auch wieder ein bisschen ändert. Aber wir sammeln ja irgendwie einzelne Datenpunkte. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, JP Morgan Chase, jeder muss irgendwie KI-Training haben, dann kann es sein, dass wir in den künftigen Folgen aufgreifen, hey cool, voll krass, bei Siemens ist es jetzt auch Pflichtprogramm oder bei der bayerischen Verwaltung oder sowas, ja, ist jetzt auch Pflichtprogramm. Ne? Dann sagen wir, ah ja, cool, das ist ein Trend. Offenbar wird es irgendwie so stark irgendwie auch angenommen und adoptet. Genauso, wenn wir jetzt auch sagen, hey, was nicht bei Goldman Sachs, wird irgendwie KI sehr stark genutzt, führt aber am Ende vielleicht sogar zu noch mehr Mitarbeitern, weil die Firma dadurch noch profitabler ist und noch mehr Leute einstellen kann, weil ja jede Person jetzt nicht nur das Einfache an Arbeit machen kann, sondern das Zehnfache an Arbeit, kann ja auch sein, ja. Von daher glaube ich, ist es immer ganz spannend, diese Headline aufzugreifen, die dann immer sozusagen mit unserem heutigen Wissen irgendwie zu diskutieren, vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, aber so ganz genau wissen wir es natürlich auch nicht. Ich finde das Thema natürlich irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, jeder Arbeitende natürlich irgendwie so eine Meinung dazu hat, aber ich es natürlich auch nochmal selbst ganz gut beobachten kann, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, wie stark oder wie wenig stark die eben auch dieses ganze Thema Training und ja, Produktivitätssteigerung dann eben auch pushen.
Ja, und natürlich freuen wir uns auch immer über eigene Erfahrungsberichte in den Kommentaren, wenn ihr da eigene Meinungen dazu habt oder auch Erfahrungen aus euren eigenen Unternehmen, wie es da gehandhabt wird. Also es ist natürlich immer spannend zu erfahren, wie es woanders läuft, weil es einfach total neu ist und jeder das anders handhabt.
Genau, und wie gesagt, das war jetzt heute unsere, noch gar nicht mal unsere erste Folge zu dem Thema, aber eine von vielen Folgen zu diesem Thema. Aufhänger war heute, wie gesagt, das ganze Thema Investmentbanking und Goldman Sachs. Es wird jetzt bald eine Folge geben zum Thema, brauchen wir noch Softwareentwickler, brauchen wir noch Programmierer? Auch da vielleicht einfach ein anderer Aufhänger, zum Beispiel, dass Salesforce gesagt hat, dass sie jetzt keine Softwareentwickler mehr einstellen. Dann immer die Frage, stimmt das überhaupt? Warum sagen die das so? Und was sind eigentlich die Alternativen dazu? Kann man mit KI-Tools jetzt schon richtig gut programmieren? Und so werden wir uns dann immer wieder durch die verschiedenen, ja, ich sag mal, Branchen und auch Aspekte dann eben durcharbeiten. Auch solche Aspekte zum Beispiel, okay, wie wichtig werden Soft Skills eigentlich in Zukunft? Was sind vielleicht auch Berufe, die durch KI nicht ersetzt werden können? Was sind eben menschliche Skills, die eine KI eben nicht abbilden kann? Wie gesagt, ein super vielschichtiges Thema. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir hätten daraus ja eine Endlosfolge machen können. Es gibt ja dieses Podcast-Format, irgendwie jetzt ist alles gesagt oder sowas, ne? Wo sie ja zum Teil echt irgendwie 10 Stunden sprechen, bis alles gesagt ist. Ich glaube, das wäre dafür prädestiniert. Aber tatsächlich wollen wir das dann in mehrere kürzere oder normal lange Folgen dann eben auch packen.
Also wir könnten das ja ohne weiteres 10 Stunden labern, aber das wollen wir unserer Zuhörerschaft nicht zumuten. Und deswegen ist es strukturiert, glaube ich, auch ganz gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann, Theo. Tschüss.